Genau, also fangen wir mal an mit diesem Leitfaden an sich. Ganz kurz zu diesem LernOS, was da vorsteht. LernOS ist so ein System, eine Systematik, mit der wir quasi versuchen, lebenslanges Lernen und die Entwicklung von Lernen in Organisationen zu fördern. Im Kern gibt es da viele Leitfäden, die offen verfügbar sind, also offen im Sinne von Open Source und einer offenen Lizenz. Das heißt, man kann die Inhalte nehmen, kann die irgendwo intern anwenden, kann die für sich umschreiben, wenn Sachen nicht passen, kann die in den Intranet stellen. Und die vermitteln eigentlich immer so ein Grundlagen zu irgendeinem Thema. Also gibt es, was weiß ich, einen Leitfaden, wie man Barcamps macht zum Beispiel, oder einen Leitfaden, wie man Getting Things Done, so eine Selbstorganisationsmethode lernt. Also da gibt es immer so ein Kapitel mit Basics und dann gibt es einen Lernpfad. Und der Lernpfad hat 11 Übungen innen drin. Und das kommt so ein bisschen aus der, also wer vielleicht von den Kindern Coder-Dojos kennt, ne, so Formate, wo man Kindern das Programmieren beibringt in einem Tag oder zwei. Da gibt es sogenannte Katas, so Übungen, ne, damit man mit wenigen Leuten quasi viele Kinder bespaßen kann. Ne. Da ist man oft, sind so zwei, drei Ninjas, die dann mit 70 Kindern da sind. Und deswegen tut man die Katas so formulieren, dass die Kinder, die dann schon so als Anleitung vor sich liegen haben, alle schon mal loslegen können und nicht irgendwie 70 Leute auf einen einstürmen und man den allen individuell helfen muss. Und so ähnlich ist das Prinzip in diesen Leitfäden auch. Das heißt, da gibt es 11 Übungen, die man dann entweder, wenn man in so Lerngruppen lernt, oft machen das so 4, 5 Leute zusammen, no, dann kann man sagen, jede Woche beschäftigt man sich mit einer Übung und investiert so 1 Stunde bis 2 in der Woche und kommt da wirklich von null. Also ich habe noch nie so richtig gehört, was Podcast eigentlich ist und ich höre auch noch keine. Bis zu, ich habe eine Website im Netz oder im Intranet mit 2 fertigen Podcast-Episoden drauf. Ja, das ist die Idee, dass man da eben über so ein Quartal ungefähr in den Zustand kommt. Von null auf Podcast habe ich im Pad mal geschrieben. Genau, da können wir dann auch gern in die Inhalte nochmal rein. Ne? Wir haben, was die Grundlagen angeht, und das verwendet man im Lernpfad dann auch, da gibt es so ein Podcast Canvas, also so eine grafische Übersicht mit den wichtigsten Gestaltungsfeldern im Podcasting. Also da werden so Fragen gestellt wie, was ist das Format, wer ist der Podhost, welche Gäste, welche Technik nutze ich, wo spiele ich es aus, wie ist die Webseite, welche Social-Media-Kanäle habe ich. Also das leitet mich so durch die Kernfragen eigentlich durch. Dann gibt es ein Kapitel mit den Formaten, ne? Ist ein Solo-Podcast, Interview-Podcast, Gesprächspodcast. Ist es remote? Ist es vor Ort? Ist es ein Podcast mit Atmo? Also diese ganzen Basics kann man da quasi erlernen. Dann wird so ein Podcast-Workflow vorgestellt. Das ist vielleicht wichtig. Da gehe ich gerade mal rein in das Kapitel. Der hat 6 Schritte. Da fängt an mit, wie plane ich einen Podcast und wie stimme ich ihn ab? Also wie viel Vorbereitungszeit muss ich investieren? Dann der zweite Schritt ist das Aufnehmen und oder Streamen. Ja, nochmal in den Dimensionen, ist es ein lokaler Podcast oder ist es remote oder hybrid? 2 sind lokal und einer remote, also was. Und dann auch das Thema Livestreaming, was so, finde ich, immer wichtiger wird. Ne? Vielleicht war der letztes Jahr mal in Clubhouse unterwegs oder in Twitter Spaces oder LinkedIn hat jetzt Audio. Spotify hat eine Firma gekauft vor einiger Zeit mit Audio-Live-Chat und hat es jetzt in die Spotify-App integriert. Also man merkt, dass so schon live auch wieder das neue Premium ist. Kommt an vielen Stellen, das ist sicher auch im Podcasting spannend. Dann der dritte Schritt, das Bearbeiten und Exportieren, also Schneiden, die Postproduktion. Dann das Hochladen und Beschreiben ist der vierte Schritt. Ja, also so schreibe ich Shownotes, habe ich Kapitelmarken, wie sorge ich dafür, dass mein Podcast gefunden wird. Und der fünfte Schritt, das ist der, der oft vergessen wird, der heißt Veröffentlichen und Kommunizieren. Also das heißt, viele auch intern, das ist intern wie extern das gleiche, denken, wenn sie dann ihren Podcast mal in das Intranet reingestellt haben und eine Woche später auf die Downloadzahlen schauen, dass da ja irgendwie jeder in der Organisation doch den Podcast gehört haben müsste und sind dann manchmal enttäuscht, warum das nicht der Fall ist. Und das liegt eben daran, dass eben auf dieses Marketing oder das Kommunizieren, das Bekanntmachen des Podcasts viel zu wenig Zeit verwendet wird. Und dafür versucht der Leitfaden oder das Kapitel Workflow im Leitfaden auch zu sensibilisieren, zu sagen, wenn ich so und so viel Zeit zur Verfügung habe für meinen Podcast, in welchen Schritt investiere ich denn wie viel Zeit? Ich habe auch mal den Link zu dem Workflow-Kapitel direkt rein kopiert. Genau, was im Anhang noch ist, das wollen wir auch in den zukünftigen Versionen noch ein bisschen präsenter machen. Das ist noch sehr versteckt. Ich bin mal so auf der einen Seite über meine Erfahrungen, aber dann auch über das Sendegate gegangen und habe mal geguckt, was ist denn so das Material, das Equipment, was von sehr vielen Leuten verwendet wird. Und das habe ich mal rausgeschrieben. Quasi immer so jeweils die Hardware- oder Softwarekomponente mit so einer kurzen Beschreibung und auch so einem Circa-Preis. Also sprich, was muss ich denn investieren in ein Mikrofon, ein Audiointerface, ein Mischpult? Und das will ich jetzt für die nächste Version noch ein bisschen aufpeppen, ne, im Sinne von, jetzt steht es einfach so als alphabetische Liste von Produkten da, dass man das eher so auf Situationen mappt, ne, und sagt, wenn ich alleine podcasten will oder mal ab und zu mal mit jemand zusammen und das ist vielleicht eher remote oder eher vor Ort, was kann ich denn da so als Bundle empfehlen, ne, in so verschiedenen Preiskategorien, also ein bisschen wie beim Mountainbike, ne, so ganz billig, vielleicht irgendwie 500 Euro oder ich kann 1.000 bis 1.500 ausgeben oder Preis spielt keine Rolle, Bundle. Und je nachdem kann man da eben verschiedene Sachen empfehlen, ne? Und auch klar sagen, also wenn du unter diesen Preis gehst, dann wirst du da keine sinnvolle Qualität mehr bekommen. Also das so als Tipp, auch da habe ich den Link im Chat, diese Preisliste. Genau, es gibt so einen Einführungsvortrag zu dem Podcasting Guide, den habe ich auch verlinkt, ein YouTube-Video. Könnt ihr euch anschauen, der ist auch schon so gemacht, dass man den auch in Intranets verwenden kann. Also auch das Video ist unter einer offenen Creative Commons Lizenz. Das heißt, wenn man da irgendwie für sensibilisieren will, auch so Materialien könnt ihr gerne nutzen. Genau, jetzt komme ich zu dem Punkt, wie kann man sowas nutzen? Also da habe ich mir mal ein bisschen aufgeschrieben, was wir damit machen. Das würde ich euch einfach erzählen, unsere Erfahrungen damit erzählen. Und dann können wir hinterher gucken, was davon ist sinnvoll, welche Ideen habt ihr vielleicht noch. Also so unsere Grundidee war, dass wenn man so ein Thema wie Podcasting irgendwie in die Breite bringen will, dann braucht man intern eine Anlaufstelle, eine Community, irgendwie eine regelmäßige Interaktion, also so ein Stammtisch, Meetup, wie auch immer, also so Orte, wo ich hingehen kann oder auch virtuelle Communities, wo ich hingehen kann. Und schön ist, wenn ich da Leute habe, die mir helfen können, die mir irgendwie, denen kann ich mal sagen, was ich machen will. Und die helfen mir dann, das zu tun, so ein bisschen wie wenn ich in ein Geschäft gehe oder zum Sport, ins Fitnessstudio gehe, kriege ich ein paar Fragen gestellt und dann werde ich zu den richtigen Maschinen irgendwie gelenkt. Und die Idee ist, dass man quasi, wenn es jetzt Leute gibt, die so ein Podcast-Partner-Netzwerk ins Leben rufen wollen, dass man denen eben so einen Leitfaden mit einem Grundmaterial mal an die Hand geben kann. Auch deswegen ist das unter so einer offenen Lizenz, weil wir davon ausgehen, dass man sowas dann anpassen muss. Also wenn ich jetzt in einer Organisation bin, wo meinetwegen eine bestimmte Software, die man für einen Schnitt nutzen könnte, gar nicht erlaubt ist zu installieren, dann könnte man quasi aus dem Leitfaden vorher solche Kapitel entfernen, damit man Leute da gar nicht in die falsche Richtung schickt, sondern ihnen gleich empfiehlt, was weiß ich, bei uns in der Akademie gibt's einen Schrank, da findet ihr Mikrofone, da könnt ihr hingehen und hier gibt's die drei, die könnt ihr euch aussuchen und alle anderen Einträge außer den drei entfernt man dann. Oder bei uns in der Softwareverteilung gibt's die und die Software für den Schnitt. Oder die und die Software ist erlaubt zu installieren. Dann könnte man auch die anderen entfernen. Vielleicht ist spannend, dass man weiß, was es noch gibt. Aber jetzt für intern verwirrt es oft eher, ne? Wenn ich dann sage, okay, jetzt habe ich eigentlich die richtige Software für mich gefunden, aber darf sie gar nicht nutzen. Also das wäre so die erste Verwendungsform für den Leitfaden an sich. Dann haben wir so verschiedene Formatideen, was man damit machen kann. Also das Erste, was ich da drauf geschrieben habe, serve it and they will come. Also sprich, man bietet so einen Inhalt an und denkt dann, dass die Leute anfangen, intern wie wild zu podcasten. Das passiert in der Regel nicht. Also man muss es irgendwie begleiten, irgendwie bekannt machen. Ja, und da bietet sich zum einen mal an, immer mal wieder oder in regelmäßigen Abständen so kleine Impulsvorträge oder kleine Veranstaltungen dazu zu machen, wo man das macht, ja, wo man vielleicht auch sagt, selber hat man schon mal so mit ein, zwei Leuten Podcast produziert, hat den als Beispiel, kann den zeigen und kann dann Leuten beibringen oder zeigen, wie sie mit dem Leitfaden Podcasting lernen können. Ne? Das einfach bekannt geben, ohne das groß zu begleiten. Ne? Und wenn man das ein bisschen größer macht, das ist so die nächste Idee, wäre so Podcasting-Meetups zu machen, so wie es die in verschiedenen Städten auch gibt. Wenn ihr auf meetup.com geht und da mal Podcast eingibt, gibt's ganz viele Städte, die so Podcaster, Podcasterinnen Meetups haben, also so regelmäßige Treffen, monatlich, zweimonatlich, wo man quasi sich trifft und austauscht, mal mit einem Impulsvortrag oder jemand erzählt mal, wie er es oder sie Podcasting macht. Dann gibt's einen Erfahrungsaustausch. Und wenn man es ein bisschen didaktischer machen will, ich habe vorhin den Namen schon mal gesagt, diese Dojos oder Workshops, das machen wir recht viel, ne, wo man sagt, man trifft sich mal für einen Tag oder zwei und geht quasi diese 11 Katas, die in dem Leitfaden sind, nicht über 11 Wochen gestreckt, sondern intensiv am Stück durch. Also gibt es dann frühen Impulsvortrag, da werden so die Basics erzählt, dann hat man vielleicht so ein bisschen Equipment, wo sich Leute dann Mikrofone, Dinge an ihren Rechner anschließen können. Und dann geht man Stück für Stück durch, ne, man plant den Podcast, man nimmt eine erste Nummer auf, man schneidet die, man spricht über Erfahrungen. Ja, das ist so, finde ich, fürs Erfolgserlebnis sehr schön, ne, weil ich vielleicht früh sage, ich weiß gar nicht, was Podcasting ist und abends habe ich mein fertiges MP3 dabei und kann es am nächsten Tag stolz den Kollegen zeigen. Ja, das ist was ich so vom Wow-Faktor immer ganz gut finde. Dann, das läuft intern, aber auch extern, ne, so Learning Circle Experiences, also diese Lernzirkel, wo man sagt, man macht das selbst organisiert, kann man auch begleitet machen. Ne, wir machen gerade so eine Aktion, die läuft vom 28. Februar bis 28. Mai, wo so 20, 25 Personen in 5, 6 Circlen quasi gemeinsam durch diesen Lernpfad laufen und so 4 synchrone Treffen haben, wenn es losgeht quasi, damit sich überhaupt Gruppen bilden. Und dann in Woche 4 und Woche 8 und Woche 12 zum Abschluss, na, wo man da immer wieder so einen Punkt hat und sagt, jetzt habe ich eine Frage, da komme ich nicht weiter oder wir kommen mit dem Circle in der Gruppe nicht weiter. Dann kann man sich da austauschen und Erfahrungen teilen. Und es hat so ein bisschen so einen Happening-Charakter, ne? So wie bei MOOCs, so Massive Open Online Courses, wenn mehr Leute gemeinsam an so einem Thema dran sind, dann ist man auch motivierter, irgendwie mitzumachen, dran zu bleiben. Ja, da wollen wir jetzt auch mal so eine Checkliste machen, wie man solche Learning Circle Experiences macht. Da gab es ja auch bei Continental und bei der DATEV und SAP gab es da Beispiele, ne, wo man das auch im Business-Kontext schon gemacht haben. Also das ist auch sowas, wo man sehr leichtgewichtig so Lernreisen begleiten kann, eben auch zum Podcasting. Dann, was die Podcast-Partner auch viel machen, sind so Podcast-Tische oder Anlaufstellen auf Veranstaltungen. Man sagt, wenn es ein internes Barcamp gibt oder eine interne Konferenz, stellt man da einen Tisch hin mit Podcast-Equipment und nutzt es zum Beispiel gleich, um Erfahrungen zur Veranstaltung aufzunehmen und gleichzeitig aber auch erfahrbar zu machen, dass es intern eben auch Podcasting als Thema gibt und Leute gibt, die sich damit auskennen. Na, das mal so zu den Formaten. Dann habe ich mal noch so 3 Ideen gelistet. Also wenn man jetzt sagt, man will den Leitfaden platzieren, ne, könnte es eine Idee sein. Da fände ich auch ein Feedback interessant, wie ihr das seht, was auf so eine Landingpage, also so eine Einstiegsseite zum Thema Podcasting in dem Intranet drauf müsste, um da Leute zu motivieren. Ne, was man da irgendwie, wie man das den Leuten schmackhaft machen kann, so ein bisschen wie man eine Weiterbildung auch Leuten schmackhaft machen muss vielleicht. Dann haben wir die Idee, so ein Vorlagenpaket mal noch dazu zu bauen, wie man so eine Community zu internem Podcasting aufbaut. Ne, dass man sagt, wie ist das so, was für ein Titel wählt man da, wie beschreibt man die und was ist vielleicht eine Idee für die ersten 10, 20 Posts, die da sein könnten, um Leute neugierig zu machen und dann auch vielleicht so Jahresplan, ne, was könnte man immer wieder als Impulse spielen. Dritte Idee und letzte, und dann höre ich auch schon auf mit dem Erzählen, dann können wir ins Diskutieren gehen. Irgendwie so eine Idee, wie sich so Lerngruppen oder Lerncircle zusammenfinden können. Na, dass man sagt, wenn ich jetzt das nicht großartig mit einer Person betreuen kann und Leute da so zusammenmatchen kann, na, dass man irgendwie so eine Art Marktplatz hat, wo Leute dann eintragen können, ich würde gerne Podcasting lernen, würde es aber nicht so gerne alleine machen, suche noch 1, 2 andere, deutsche Sprache, englische Sprache, und Donnerstagnachmittag habe ich Zeit. Und wie sich Leute da finden können. Das kennt ihr vielleicht von anderen Methoden aus LernOS oder von Working Out Loud oder so auch, ne, dass da eben auch so mit Wiki-Tabellen oder OneNote-Seiten eben so Marktplätze entstehen, wo sich Lerngruppen selbst organisiert treffen können. Also das ist mal so der Überblick über den Leitfaden, die Inhalte. Jetzt könnt ihr gerne zu dem, was ich erzählt habe, Fragen stellen, Kommentare, Ideen, Gedanken ergänzen. Ich habe es unten ja hingeschrieben, speziell interessieren, wie ihr generell die Idee findet, quasi so einen Podcast-Leitfaden intern als Medium, um Podcasting zu fördern, in Intranets zu nutzen, wie ihr die Idee findet. Welche Formate von denen, die ich genannt habe, oder Formate, die euch noch in den Kopf kommen, geeignet wären, um Leute in der Organisation an das Podcasting ranzuführen und so über die ersten Barrieren hinweg zu buxieren. Und natürlich auch, welche Barrieren gibt es für das Podcasting in Organisationen? Ich hatte zur Einleitung schon gesagt, ich glaube, wir sind ja schon ein paar Schritte vorangekommen, was so die Möglichkeit angeht, Audio in so einem Intranet irgendwie abzubilden, aber wir sind natürlich noch ein weites Stück weg im Vergleich zum Internet und den Möglichkeiten, die man so auf dem privaten Rechner hat. Aber vielleicht gibt es auch noch ganz andere Barrieren. Man hat gar keine Zeit dafür oder ist verboten, irgendwie Leute aufzunehmen, so ähnlich wie Videoaufzeichnungen oder so. Also das fände ich auch spannend. Ja, und das heißt, ihr könnt entweder in das Pad direkt reinschreiben, ne, da kann man ohne Login einfach direkt da, wo die drei Punkte überall stehen, reinschreiben. Und die, die gern auditiv was dazu sagen wollen, einfach hier in Teams die Hand heben. Und dann können wir gucken, was die Themen sind und in welcher Reihenfolge wir die abarbeiten. Genau, das sehe ich schon, die Kerstin, die Hand gehoben.
Also ich fände so ein Format, wie wir es hier jetzt haben, eigentlich gut. Also dass man bietet etwas an, irgendwie einen halbstündigen, so eine Einführung und dann mit Fragen.
Quasi Format wie diese Session, so?
Ja, genau.
Kann man sagen.
Ja, ja, genau. Also wirklich was Direktes, jetzt nicht nur, was ich rezipiere in Form eines Videos oder eines Podcasts, sondern wirklich was Direktes, wo ich jemanden habe, den ich dann auch konkret fragen kann.
Ja, ja. Und das dann in, also auch so wie wir es machen, meinst du tatsächlich auch in Audio direkt, um für Audio zu sensibilisieren, oder ist es egal, könnte auch ein Video-Session sein?
Das, ja, kann beides sein, oder Präsenz, aber ne? Ich denke, Präsenz natürlich auch, gibt's ja auch noch. ja, genau. Aber ich denke, also wahrscheinlich ist es realistischer und leichter umsetzbar, nicht in Präsenz. Und ja. Aber Audio, finde ich, funktioniert gut. Also es ist, man muss sich ein bisschen umstellen, wenn man nur Video gewöhnt ist, aber ja. Klappt.
Ja, es gibt ein paar Sachen, also ich habe jetzt auch viele solche Podcast-Dojos remote gemacht und hat auch mal experimentiert mit Audio-Only, wobei ich gemerkt habe, dass gerade wenn man jetzt so unbekannte Hardware quasi erklären muss, ne, also man muss jemand mal zeigen, wie so ein Mischpult funktioniert oder ein Audio-Interface oder so Audio-Recorder, dann ist es eigentlich nicht schlecht, wenn man das mal in die Kamera halten kann und die Leute sehen, wenn man spricht, dann zappelt da ein Audio-Pegel. Also bin ich ja irgendwie wieder dazu übergegangen, wenn es geht, das irgendwie mit Videokonferenz zu machen und dann, wenn man übt, Podcasts aufzunehmen, dann auf Audio-Only zu gehen.
Aber der Vorteil von dem, wie es du jetzt gemacht hast, du hast jetzt auf Links gepostet, da bin ich dann reingegangen und die kann ich mir in meinem Tempo anschauen und da so durchgehen, wie ja, was ich halt brauche. Wenn es jetzt bei einer normalen Zoom-Call oder was und jemand seine Slides durchgeht, da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Da finde ich dann die Variante auch besser, also die wir jetzt haben.
Okay, du meinst quasi, wenn ich jetzt eine Präsentation gezeigt hätte, dann wärt ihr mit eurer Aufmerksamkeit eher bei der Präsentation gewesen und so kann jeder...
Ja, und vor allem, es ist nicht meine Geschwindigkeit dann. Also dann habe ich vielleicht, ich hänge noch bei dem einen Punkt und du bist aber schon zwei Folien weiter, ja. Beispielsweise. Und okay. Ich will aber jetzt nicht, wenn da mehrere Teilnehmer sind, dann die Runde stören und sagen, könntest du bitte nochmal zwei Folien zurückspringen?
Ja.
So ein bisschen
ja, das ist was, wo ich Erfahrung gemacht habe, also das nutzen ganz, ganz wenige. Man kann in weiß nicht, ob ihr Teams nutzt, in so Videokonferenzen, man kann ja quasi den Bildschirm einfach teilen, man kann aber auch über PowerPoint live präsentieren. Und wenn man über PowerPoint live präsentiert, kann man die Funktion einschalten, dass jeder in den Folien selber vor- und zurückschalten kann.
Das
finde ich eigentlich super. Ein total cooles Feature, ne, weil wie du sagst, ne, manchmal will man nochmal was nachlesen und die nächste Folie interessiert einen nicht. Ich habe einige so Train-the-Trainer-Sessions gemacht für das Podcasting-Thema und hatte das Gefühl, dass die Trainer dafür total Angst hatten. Die wollen steuern, die wollen wissen, was die Leute gerade anschauen. Ne? Und das, was du als Vorteil benennst, haben die eher als Nachteil gesehen. Aber ich finde es eigentlich genauso. Ich mache das auch ganz gern mit so Links oder den Leuten viel Selbststeuerungsfähigkeit zu geben. Sehr gut. Okay, danke dir für den Input. Oben bei da hat jemand geschrieben, haben wir gemacht und nun Kommunikation läuft. AZ. Das klingt ja so, als ob ihr den Leitfaden sogar schon verwendet habt. Das fände ich spannend, dazu was zu hören. AZ wird wahrscheinlich der Alfred sein. Der aber gerade nicht sprechen mag oder kann. Genau, Geschichten des Gelingens austauschen. Ja,
ich bin gerade mobil dabei.
Ja. Ja, genau, also kannst du von deinen Erfahrungen kurz berichten?
Ja, wir haben den Leitfaden tatsächlich veröffentlicht bei uns intern mit dem Leonid. Jetzt gucken wir mal, wie wir Menschen dazu bringen, den mal anzuwenden. Ja.
Und habt ihr da irgendwie, also habt ihr quasi dieses Serve it and they will come? Oder habt ihr es irgendwie begleitet? Also macht ihr irgendwas außenrum?
Nee, gar nicht. Also wir haben es jetzt einfach mal eingestellt. Also es ist ja ein paar Wochen her. Also.
Aber schon den, der auch die Übungen drin hat, ne? Also der das neueste Release. Ja, okay. Weil vorher hatte der den nur als Spiegelstrich. Ja.
Genau.
Ja, spannend. Vielleicht immer mal nachfragen, so was, wie da der Response ist.
Ja.
Leonid hatte, glaube ich, auch eine Community, ne? Yammer Community.
Ja, wir sind am Start. Also wir tun gerade einiges dafür. Ja, jetzt müssen wir einfach mal gucken, wie das so weiter sich entwickelt.
Ja. Genau. Dann Geschichten des Gelingens, ja.
Genau, das war nochmal von mir. Ja, einfach das mit anderen auch, sich austauschen.
Ja. Da würde ich euch auch nochmal anfunken. Das ist für mich auch so eine Idee für eine zukünftige Version des Leitfadens. Mal so, mir schweben so 4 bis 6 so Fallbeispiele, die man in so einem Halbseiter-Story, ist eigentlich wie die Telekom das mit den Geschichten des Gelingens gemacht hat, da mit reinzubringen, ne, wo man vielleicht auch mal die, keine Ahnung, so ganz verschiedene Anwendungsfälle, also Betriebsrats-Podcast oder ich weiß von jemandem, der macht einen Compliance-Podcast und erklärt da Unternehmensrichtlinien, was erstmal total trocken klingt, aber die machen das super, oder Führungskräfte. Mhm. Ich glaube, das hilft auch nochmal. Da ist im Moment ist in die Richtung noch gar nichts drin. Ne?
Das stimmt, ja.
Genau, dann gibt es unten in einer Farbe so bräunlich Angst vor Tonaufnahmen und fehlende technische Voraussetzungen.
Genau, das war ich.
Das warst du.
Also ich habe den Eindruck, oder ich befürchte, dass viele Mitarbeiter bei uns Angst davor haben oder hätten, Tonaufnahmen zu machen. Mhm. Weil das ist nichts Verschriftlichtes, was man nochmal überarbeiten kann. Das Gesagte ist gesagt, also natürlich wird auch da eventuell nochmal nachbearbeitet. Aber das ist ja definitiv etwas anderes, ob man etwas in Schriftform an den Mann bringt oder eben sich vor ein Mikro zu setzen und spontan auf irgendwelche Fragen zu reagieren. Deswegen glaube ich schon, dass da der ein oder andere noch etwas Respekt davor hat, Podcasts aufzunehmen.
Du meinst, weil ich live dann vielleicht was sag, was, wo ich nicht so lange überlegen könnte, wie wenn ich auf ein E-Mail-Interview antworte oder so?
Genau.
Okay.
Mhm. Und bei uns ist auch noch ein großes Problem, dass die Audioqualität noch nicht so gut ist, dass sich das auch wirklich jeder anhören möchte. Also die Hardware haben wir, nur bei den Einstellungen von der Organisation hapert es noch.
Und das heißt, Hardware habt ihr? Ihr habt Mikrofone oder Audiorekorder?
Genau.
Oder? Okay.
Wir haben Mikros besorgt, nur wie gesagt, in der Einstellung von der Tonqualität, da hapert es aktuell noch.
Ja, das sind im Leitfaden, das sind so ein bisschen, also so Basistipps und Tricks, also was Mikrofonpositionierung angeht, die Nähe zum Mikrofon, ne, so Grundregeln, dass so ein Mikrofon, also wenn das weiter als 10 cm vom Mund weg ist, kriegt man in der Regel, wenn das jetzt nicht ein sehr gutes Richtmikrofon ist, keine gute Qualität hin. Das sind aber
bei uns sind es eher Performancegründe, also dass die Organisation es runterschraubt, damit andere Kollegen weiterarbeiten können.
Ja, okay.
Dass es nicht so viel Performance schluckt. Also an für sich ist die Tonaufnahme gut, nur wird es dann runtergeregelt.
Ja. Das sind auch so ein paar Tricks. Also man hat ja früher irgendwie, als die Qualität von so Video-Audio-Konferenz-Tools noch viel schlechter war, eigentlich ist man zu dem Erkenntnis gekommen, dass man die Aufnahme von dem Tool gar nicht verwenden kann, sondern man nimmt das Tool oder im schlimmsten Fall auch Telefon nur dafür, dass man sich gegenseitig hört. Und die Aufnahmetechnik heißt dann Doppeländeraufnahme oder Mehrenderaufnahme. Das heißt, jeder nimmt auf seiner Seite nochmal mit sehr guter Qualität auf und man schmeißt eigentlich wenn es überhaupt ein Recording gibt von einem Videokonferenz-Tool, man schmeißt es hinterher weg und verwendet nur die lokale Aufnahme zum Schneiden. Und da gibt's im Blog vom Leonid, das ist der, den der Alfred vorhin erwähnt hat, gibt's eine Anleitung, wie man das sozusagen realisieren kann, einfach mit Smartphones. Also das ist die Idee, jeder kriegt ja irgendwie von seiner Firma ein Smartphone. Du hast so richtig eine Anleitung, in welchem Winkel, in welchem Abstand stelle ich das vor mich hin. Und dann setze ich mich vor irgendeine Konferenz, die kann von der Qualität total schlecht sein, weil ich immer die Aufnahme nehme, die aus dem Smartphone dann hinten rauskommen. Ja, das sind so Workhacks, wie man da vielleicht außenrum arbeiten könnte.
Wir haben da auch schon tatsächlich versucht zu tricksen. Wir haben uns gegenseitig angerufen per Headset. Mhm. Und dann über die Mikros, die wir haben, aber dann jeder für sich eine Tonaufnahme gemacht und die dann im Nachgang zusammengeschnitten. Also deswegen die Tonaufnahmen an sich waren gut.
Ja.
Und waren auch recht zufrieden. Genau.
Sehr gut. Ja, mit Angst vor Tonaufnahmen, das ist spannend. Oft hat man die jetzt fast aus dem anderen Eck interpretiert. Viele Leute sehen sich nicht so gern auf Video. Und die haben weniger Berührungsängste, wenn es nur Audio ist. Also wenn man so ein Mikrofon irgendwo stehen hat vor sich, das macht mit den Leuten nicht so viel, wie wenn man weiß, die Kamera ist auf mich gerichtet. Aber dein Aspekt ging jetzt ja eher in die Richtung so Nachvollziehbarkeit und verplapper ich mich irgendwie in dem, was ich sage, ne? So habe ich es eher rausgehört.
Genau, also bei uns ist es immer noch ein ungewohntes Medium.
Ja.
Für mich selber war es, also wir haben einmal so einen Podcast, so Podcast-Episoden habe ich mit einem Kollegen aufgenommen. Da war es halt eine total lockere Atmosphäre. Ich wusste auch, dass das jetzt nicht direkt für alle Mitarbeitenden veröffentlicht wird. Von daher konnte man da etwas gelassener rangehen. Aber trotzdem war es für mich ungewohnt, komisch. Und ich glaube, da fehlt einfach noch so ein bisschen die Alltäglichkeit. Aber nach und nach wird das ja auch zum normalen Medium, was man häufiger nutzt. Und ist dann irgendwann wie normales Telefonieren oder sonstiges auch.
Ja, richtig. Richtig. Dann der nächste Punkt, da steht fehlende Kapazitäten, da Podcasting doch mit relativ hohem Zeitaufwand verbunden ist. Ich würde sagen, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wenn ihr euch diesen Podcast-Workflow anschaut, wie viel Zeit, also ich bin großer Fan von Timeboxing, welche Timebox oder wie viel Zeit gebe ich jedem Schritt. Man kann sich da total verkünsteln und kann jetzt, wenn ich eine Stunde Podcast habe, viele Tage Zeit in die Nachbearbeitung stecken. Und ich versuche immer dafür zu sensibilisieren, zu sagen, man fängt erstmal schlank an und erst wenn man das Gefühl hat, da kommt was raus, wo ich mit der Qualität nicht zufrieden bin, dann fängt man an, mehr Zeit und mehr Ressource zu investieren. Also zum Beispiel die Vorabstimmung und die Planung. Ich würde nie Podcasts skripten, was viele machen, die anfangen, dass die so richtig Texte ausformulieren. Das ist viel spontaner, wenn man sagt, man einigt sich auf so einen roten Faden und hat vielleicht in dem OneNote eine Seite mit Spiegelstrichen, was den Aufwand total reduziert. Diese Seite mit Spiegelstrichen kann ich gleich so machen, dass das hinterher meine Shownotes werden, also meine Dokumentation für den Podcast, die ich dann veröffentliche. Auch bei der Aufnahme, da so die Daumenregel oder der Faktor, wie viel Zeit stecke ich in die Nachbearbeitung im Vergleich zur Aufnahmezeit. Da gibt's irgendwie den einen Pol, Leute, die einfach sagen, sie drücken am Anfang vom Gespräch auf Aufnahme und am Ende auf Ende und das, was halt aufgenommen wird veröffentlicht. An dem Pol bin ich nicht. Ich bin aber auch nicht an dem Pol, dass ich sage, ich habe jetzt eine Stunde aufgenommen und muss dann zwei Tage schneiden, weil dann wird bei mir nie eine Episode veröffentlicht werden. Nur das heißt, ich persönlich habe jetzt für mich so ungefähr Faktor 1 bis 1,5. Also das heißt, eine Stunde Podcast kostet mich nochmal eine Stunde, maximal 1,5 Stunden, bis sie geschnitten, fertig produziert, mit Shownotes versehen und auf dem Server liegt. Und mehr Zeit gebe ich dem nicht. Und das ist, glaube ich, auch was Wichtiges, da ein Gefühl zu entwickeln und so ein bisschen zu planen nach den Kapazitäten oder den Ressourcen, die eben da sind. Genau, dann fehlende Vorlagen-Templates. Ach, das sind wahrscheinlich zwei Punkte. Positiv, Angst nehmen durch Fairness und anderen die Möglichkeit der Korrektur geben. Fehlende Vorlagen-Templates. Das kam, glaube ich, auch von dir, Alfred, wenn ich die Farbe anschaue, oder? Magst du da noch was sagen, was für Vorlagen oder Templates da fehlen? Für was? Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Glaube ich, weil der Stand gerade wird verlassen. Gehen wir vielleicht erst auf den unteren Punkt ein. Hast du Empfehlungen, beziehungsweise hat der Leitfaden Tipps, wie man die interne IT und das Management inspirieren kann, dass man einen Podcast mal wagen kann? Also ich finde, das Beste ist eigentlich, wenn man gute Beispiele hat. Wenn man zeigen kann, hier gibt es Beispiele, entweder von anderen Firmen oder auch öffentliche Beispiele, wo Führungskräfte dann mal im Podcast sind und man hört, wie man darüber kommt. Also viele Führungskräfte kommunizieren dann noch über Mailings oder über Newsletter oder so vorproduzierte Videos. Und ich finde, wenn man mal von so einem Vorstand irgendwie einen Podcast gehört hat, schönes Beispiel ist Herbert Diess von Volkswagen zum Beispiel, der war jetzt, glaube ich, schon zweimal im Online-Marketing-Rockstars-Podcast oder auch der Audi-Mitarbeiter-Podcast, wo dann eine Vertriebsvorständin, Personalvorständin mal war und man merkt, wie viel nahbarer man eigentlich rüberkommt und wie man seine Botschaft quasi viel weniger steril verpacken kann, dadurch, dass ich halt sehr intim auf den Ohren der Leute bin und nicht in so einem, ja meist durch Mittelsmänner, also durch und Frauen, durch Kommunikateure und Texter und so weiter, blank geschliffene und glatt geschliffene Phrasen, die dann in so Newslettern landen, finde ich, das überzeugt eigentlich die am meisten. Also wirklich so Beispiele, so oben wie es stand, Geschichten des Gelingens, positive Beispiele. Aber da könntet ihr, 3 Minuten haben wir noch, auch gern noch sagen, ob ihr noch Ideen habt, wie man Leute überzeugt.
Simon, der spannende Punkt ist ja auch der, wenn wir oder wenn Führungskräfte eine Veränderung wollen, in Krisenzeiten, wo sich Menschen ändern sollen, geht es natürlich am besten über eine Berührtheit und eine Betroffenheit. Und das kann man über Podcasts viel, viel besser schaffen, als über so einen glattgeschriftenen Newsletter, Rundmail halt an alle. Ja. Also ich finde es aus Change-Management-Sicht noch viel wirksamer.
Ja. Kann man ja auch im Fernsehen sehen, ne? Sag mal so Markus Lanz, der wird ja auch nicht als Text-Newsletter verschickt, sondern da sitzen die Leute und erzählen und man hört, ich meine, dort sieht man auch noch die Mimik, aber man hört ja auch Emotionen und was einem wichtig ist und wo die Stimme bebt, irgendwie aus der Tonspur raus, ne? Was man im Podcast hört, aber in dem Newsletter halt überhaupt nicht mehr.
Exakt, exakt.
Ja, Uda hat die Hand gehoben.
Dann einen kleinen Aspekt zu diesem Themenbereich. Ich glaube, viele Manager sehen schon, dass das eine gute Sache wäre. Ich kämpfe immer mal damit, dass es dann halt verkrüppelt klein geschnitten wird. Ey, wir können das nicht mit dem passwortgeschützten Feed machen, das müsste man halt intern auf dem SharePoint ablegen und dann denke ich mir, Mensch, damit ist es eigentlich tot. Niemand schaut beim Abspülen in seinen SharePoint, ob da ein neues File drin liegt. Habt ihr Tipps, wie man es schaffen kann, diese Hürde sanft zu überwinden?
Ja und nein. Also es ist so, dass leider diese, so wie man es im Internet gewohnt ist, ne, so ich hadere immer mit das zu sagen, aber in meiner Bekanntschaft und Verwandtschaft, wenn ich Podcast sage, dann sagen die Spotify. Und diese Möglichkeit quasi, ich habe so den zentralen Ort und wenn ich irgendwie einen Podcast hören will, dann gebe ich da den Namen ein und dann abonniere ich den und dann erscheint es in Zukunft in meiner Timeline. Das ist immer meines Gefühls nach ein bisschen noch weg davon. Da gibt es Spezialanbieter, so Cycross von den Sponsoren, so die haben Plattformen, die man einführen kann. Aber der meiste Mainstream, was so draußen aktiv ist, sind alles noch so Hacks. Ja, wo man sagt, da ist man eben noch nicht so komfortabel und es geht noch nicht so einfach leider. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel auch viele Sachen gehabt, die eigentlich, da wird es im Podcaster die Fußnägel hochrollen. Eine Führungskraft, die angefangen hat, die hatte die Idee zu sagen, ich möchte mein Strategie-Update, mein monatliches, nicht über ein PDF, was an eine E-Mail angehängt ist, kommunizieren, sondern über Podcast. Und es gab halt keine Infrastruktur. Und dann war der erste Weg mal, MP3s per E-Mail zu verschicken. Und das hört sich echt total gruselig an und wahrscheinlich kriege ich gleich fiese Kommentare im Chat. Aber das hat super funktioniert, ne? Weil die Leute haben das tatsächlich, IT war nicht so glücklich, weil es natürlich große Dateien waren, die da verschickt worden sind. Aber die Leute haben das so wie früher ihren E-Mail-Newsletter in ihre Inbox bekommen, hatten das mobil dabei, weil es halt in ihrem mobilen E-Mail-Client war, konnten da drauf drücken, konnten sich das MP3 anhören. Und über den Weg und über den Wert, also sie haben erstmal erleben müssen, dass da ein Wert drin steckt und dass das gut ist, kamen sie dann dazu, eben mehr zu investieren, ihr Intranet auch einen Tick podcast-freundlicher zu machen, auch wenn es noch nicht podcast-optimal ist, würde ich sagen. Also das ist, sind wir leider noch nicht so weit, dass es da eine Standardlösung gibt. Ich arbeite gerade dran, weiß nicht, ob ihr Office 365 im Einsatz habt. Ich will bis Mitte des Jahres, habe ich mir vorgenommen, mal gucken, wie man so eine SharePoint-Communication-Site so nah wie möglich an eine optimale Podcast-Landing-Page mit Feed und Abonnieren und automatischen Download und so ranbringt. Also wie gesagt, da gibt es erste Ansätze, aber eben es ist noch nicht so, wie man es gerne hätte. Ich schaue auch gerade auf die Uhr. Wir sind schon eine Minute über der Zeit. Ich würde gern zwei Kommentare noch zu Folgesessions machen. Ragnar, du hast ja Krisenkommunikation angesprochen. Der Dirk macht eine Session in Epos Apola dann gleich. Podcast zur internen Kommunikation in der Krisenkommunikation. Das könnte spannend sein. Und die Kollegen von SAP sind in Podcast-Plattform Soundbite und sprechen über Podcast-Formate und Infrastruktur bei SAP intern. Na, und da weiß ich, dass die eben auch Beispiele haben, was da intern für Themen sind, wie man Leute überzeugt. Also das könnte für die letzte Fragestellung, die wir diskutiert haben, vielleicht interessant sein. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. War spannend, schöne Diskussion. Wenn ihr da ein bisschen auf dem Laufenden bleiben wollt, was mit diesem Leitfaden passiert, könnt ihr mir gern entweder einen Kontakt von euch schicken jetzt oder hier in den Chat packen oder auf das Pad schreiben. Ich würde dann im Nachgang so ein kleines Follow-up verschicken, wie es damit weitergeht und wenn es dann sowas gibt wie diese Vorlagen für Intranet, euch einfach eine Info schicken. Und ansonsten Dankeschön, viel Spaß in der nächsten Session und wir sehen uns dann spätestens 16 Uhr im Thema wieder.
Danke dir.
Dankeschön.
Bis dann.
Danke.
Tschüss. Danke. Ciao, ciao.
Danke.